Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Luftkissenschuh für ein schmerzfreies Leben.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 9. September 2024. Ich hoffe natürlich, Sie hatten ein wunderbares, erholsames Wochenende. Es kühlt langsam ab, es regnete, wir haben uns einen Filmabend gegönnt. Kanonenboot am Yangtze Kiang, der Klassiker aus den 60er Jahren von Robert Wise mit Steve McQueen, unter anderem im Staraufgebot, angesiedelt im Jahr 1926 in revolutionär unruhiger Zeit in China. Das Ganze damals auch eine Parabel, ein Kommentar des Regisseurs über den Vietnamkrieg, das Engagement der Amerikaner in Vietnam, gespiegelt in diesem Kanonenboot 1926 eben tief in den Flusslandschaften Chinas. Und natürlich der Hintergrund dieser Filmwahl, natürlich auch mein Aufenthalt kürzlich in China. Ich werde übrigens in der nächsten Ausgabe noch einmal versuchen, da etwas Rechenschaft abzulegen, um mir klar zu werden, wie ich diese China-Reise empfunden habe, was mich da fasziniert. Und ich bin in der Tat sehr fasziniert von China, lese gerade übrigens dieses Buch hier, das fantastisch ist. Michael Wood, The Story of China, A Portrait of a Civilization and Its People. Und diese chinesische Zivilisation ist von einer Reichhaltigkeit unglaublich. Übrigens auch punkto Toleranz. Da sind ja alle Religionsgemeinschaften, haben phasenweise in China zusammengelebt. Ein Kaiser der sogenannten Tang-Dynastie, die über die Jahrhunderte hinaus, über ihren Zusammenbruch hinaus gewirkt hat. Ein Kaiser der Tang-Dynastie hat ja ganz explizit auch das Christentum angesiedelt in China, als ihm ein Pilger vorgestellt hat, was die zentralen Ideen der Christen seien, hat er gesagt, das ist eine ganz gute Sache, das ist für ein gedeihliches Weiterkommen der Menschheit sehr gut, also errichten wir hier sofort Kirchen, aber auch die Muslime waren willkommen. Es gab eine starke jüdisch-chinesische Gemeinde in Kaifeng, das ist die Hauptstadt gewesen der Song-Dynastie, die Song-Dynastie auch eine der ganz bedeutenden Herrscherhäuser in der Geschichte Chinas. Und was interessant ist, wenn man sich dieses Buch vor Augen führt und etwas das Panorama, das hier aufgezogen wird, ist einmal, dass China schon vor über 1000 Jahren die Einheit der Zivilisation in einem Einheitsstaat geschafft hat. Das Ganze ist dann gelegentlich immer wieder auseinandergebrochen, aber eben immer wieder zusammengekommen. Also anders als in der europäischen Geschichte, da gab es das Römische Reich und dann gab es zuletzt noch das Reich Karls des Großen, aber nach dem Tod von Karl dem Großen war fertig. Dann hat sich Europa aufgekammert in unterschiedliche Nationalitäten, in unterschiedliche Nationen, Gebietskörperschaften, die sich immer wieder auch gelegentlich sehr kriegerisch miteinander auseinandergesetzt haben. Währenddessen in China auch fürchterliche Abstürze. Es gab immer wieder in Anarchie, in Zerstörung, aber das Ganze ist dann wieder erstanden. Und Michael Wood schreibt, dass eine legitime Regierung, eine Regierung in China, die das Ansehen der Leute genieße, zwingend den Zusammenhalt des Landes garantieren müsse und zweitens aber auch den Wohlstand, das Wohlbefinden der Leute. Und sobald Letzteres nicht mehr gelinge, dann würde dies in den Weiten des chinesischen Landes den Eindruck verstärken, dass eben die Regierung in Peking oder wo die Hauptstadt dann jeweils war in der Geschichte, dass diese Regierung das Mandat des Himmels verloren habe. Und da musste ich daran denken, dass bei uns auch ein paar Politiker glauben, sie hätten ein Mandat des Himmels, Emmanuel Macron, aber auch ein Olaf Scholz in Deutschland und mit einer ja fast schon an chinesische Kaiser erinnernden Hochmut gegenüber der eigenen Bevölkerung fühlt man sich dazu Teil erhaben über Wahlentscheide und setzt sich darüber hinweg. Übrigens auch in der Schweiz, da sind ja auch schon Volksinitiativen nicht umgesetzt worden. Allerdings habe ich den Eindruck, dass heute, wenn ich mir China anschaue, dass die chinesischen Behörden ihre Bürger fast ernster zu nehmen scheinen als unsere Regierungen, die Bürger in ihren Ländern. Das ist zumindest der Eindruck, der sich bei mir aufgedrängt hat, etwas ketzerisch zugegeben und sicherlich nicht 100% zutreffend, aber der Tendenz nach eben schon. dass man eben in China sich sehr viel Mühe gibt, bei aller Top-Down-Organisation des Landes die Bevölkerung eben mitzunehmen und abzuhorchen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass gemessen an ihrer Geschichte Russland und China immer freier werden, während wir im Westen gemessen an unserer Geschichte immer unfreier zu werden drohen. Das ist die Beobachtung, die man vielleicht einmal diskutieren könnte. Was sind die interessanten Stories in den Nachrichten, in den Zeitungen heute Morgen? Der Roche-Manager Jörg-Michael Rupp in der NZZ über Steuern, bilaterale Verträge und Zuwanderung. Ich mache mir Sorgen um die Schweiz. Warum macht sich der Roche-Manager Sorgen um die Schweiz? Erstens, weil unser Bundesrat zu unkritisch diese OECD-Mindeststeuer, die ihm von den Amerikanern und anderen Schuldenstaaten aufgebrummten Mindeststeuern für Großkonzerne einfach so übernommen habe, Verschlechterung des Steuerklimas in der Schweiz, kein Widerstand geleistet. Viktor Orban in Ungarn hat es gemacht. Ich habe das, wobei es interessiert eigentlich niemanden, was man früher gesagt hat, aber ich sage es trotzdem, ich habe früher, glaube ich, als einziger Journalist hier in der Schweiz darauf hingewiesen, dass das ein Unsinn ist, diese OECD-Mindeststeuer, und übrigens auch ein krimineller Übergriff auf die Steuersouveränität der Schweiz, der Schweizer Bürger. In der Schweiz gilt, jede Steuererhöhung, auch wenn es nur ein Zehntel Prozent ist, bedarf einer Volksabstimmung. Da kann nicht ein Präsident Biden kommen und irgendein anderer, der da uns ein Steuerregime aufpfropft. Und mit diesem Hoheitsrecht, diesem klassischen Hoheitsrecht der Steuergesetzgebung, hätte die Politik da viel mehr drauf pochen sollen und hätte den Amerikanern das um die Ohren hauen müssen. Man hätte den Amerikanern sagen müssen, schaut mal, euren Staat gibt's nur, weil ihr euch gewehrt habt gegen die übergriffigen Steuerbehörden Großbritanniens damals, die No Taxation Without Representation hieß der Kampfspruch der Bostoner Tea Party. Da habt ihr euch auch geweigert, von den Engländern immer wieder diese Steuerdiktate zu übernehmen. Und der Kampf für die Selbstfestlegung der Steuern steht gewissermaßen am Ursprung, an der Geburtswiege der Vereinigten Staaten von Amerika. Also was ist mit euch los, wenn ihr heute den Schweizern da etwas aufdrücken wollt? Selbst wenn man unterlegen wäre, am Schluss, in der Auseinandersetzung, nur schon die Tatsache, dass man Widerstand geleistet hätte, das wäre ganz entscheidend gewesen. Also sackschwach damals unser Bundesrat. Leider hatte auch die SVP nicht die Kraft, dagegen zu halten. Man hat zwar gemurrt und man hat aus Gründen, die man respektieren kann, haben sie gesagt, ja, wenn wir das ablehnen, dann bestrafen sie uns sowieso. Ja, mag ja sein, aber du musst das nur schon aus politischen, aufklärerischen Gründen, musst du dieses Thema nach vorne bringen, da hat man etwas verschenkt. Und jetzt kommen die Manager, die sich damals natürlich auch nicht zu Wort gemeldet haben. Jetzt ist es sehr spät. TV-Debatte könnte wahlentscheidend. Am Dienstag findet statt das große Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und ich staune einfach, wie diese Kamala Harris in den letzten Wochen in einem unglaublichen Hype da zur neuen politischen Heilsfigur hochgestemmt wird von unseren Journalistenkollegen. Da sieht man einmal die bewundernswerte, fast schon wieder bewundernswerte Flexibilität unserer Kollegin, unserer Kollegen und unserer Mitbewerber im Markt. Keine Gnade für Schützin Ametin. Ja, das ist jetzt also wirklich ein Kapitalfehler der obersten Hubraumklasse, der da passiert ist, der sonst doch immer so moralisch hochtrabend auftrumpfenden Präsidentin der Operation Libero, auch im Führungsgremium der grünliberalen Partei, Sanja Ameti. Und vielleicht auch schon gehört von ihr. Ich habe sie schon an diversen öffentlichen Auftritten erlebt. Da fällt sie immer dadurch auf, dass sie perfekt auswendig gelernte oder abgelesene Statements von beträchtlicher Aggressivität vorträgt, um dann ihre Mitteilnehmer auf der Bühne anzurempeln, sie da auch sehr persönlich in die Mangel zu nehmen. Also immer etwas der persönliche Angriff und natürlich von ganz weit oben aus dem Hochsitz der moralischen Anmaßung herabgepredigt. Wenn man ihr so zuhört, könnte man meinen, dass kein Mensch so intelligent und so moralisch ist wie Sanja Ameti. Und nun also dies. Sie schaltet ein Instagram-Video mit sich und da sehen Sie, mit einer ziemlich langen Pistole in der Hand. Es sei allerdings eine Luftpistole, sieht also gefährlicher aus, als sie ist. Und worauf hat sie denn geschossen? Tatsächlich, Jungfrau Maria und das Jesuskind. Das Jesuskind hier mit durchlöchertem Schädel, auch die Jungfrau Maria hat da einiges abgekommen. Und jetzt fragt man sich einfach, was um Himmels Willen, ich meine, was ist da in diese Juristin hineingefahren, so etwas zu machen? Sie hat dann zugegeben, sie hat dann sofort gelöscht, dass man sie darauf aufmerksam gemacht hat, tue ihr wahnsinnig leid, sie habe um Vergebung gebeten, sie habe nicht darauf geachtet, was das ist, worauf sie da schießt. Also wenn sie auf etwas schießen, meine Damen und Herren, wenn sie auf etwas zielen, dann ist schon per Definition, achten Sie ja darauf, worauf Sie schießen. Sie möchten Sie ja treffen. Also da fängt es ja schon wieder an mit der Lügnerei, mit der Unwahrheit. Also wenn du so etwas aufhängst, dann ist dir ja klar, worauf du schießt. Und man kann nur rätseln, warum sie das macht, als jemand, der ja aus einem nicht-schweizerischen Gefilde erst im Ausland in die Schweiz gekommen ist, vermutlich weil ihre Eltern sie hier besser gefunden haben als zu Hause im Kosovo. Sie sind in kriegerischen Zeiten, nehme ich an, in die Schweiz gekommen und haben die Schweiz geschätzt. Und die Schweiz ist ein christliches Land. Und es kommt dieser Sanja Ameti, der Operation Libero und der Grünliberalen, nichts Besseres in den Sinn, als da auf das Allerheiligste der Christen zu schießen. Wobei die Christen natürlich hier auch einen Gefallen tun, weil wir selber unsere Religion dermaßen in Grund und Boden mittlerweile hineingeredet und hineingewirtschaftet haben, dass man sich vielleicht fast schon ermutigt fühlen könnte für solchen Unsinn, für solche Dummheiten da sich hinzugeben und dann auch noch die unaufrichtigen Erklärungen. Für mich ist das Ganze etwas typisch, weil einfach diese Überheblichkeit von Sanja Ameti, dann eben auch die Behauptung, man wisse gar nicht, worauf man geschossen habe, das ist auch ein unsorgfältiger Umgang. Man muss sich überlegen, worauf man schießt. Wenn sie zum Beispiel auf Ikonenbilder, wenn es das gäbe, der islamischen Glaubensgemeinschaft geschossen hätte. Ich meine, das hätte sie nie gemacht, weil dann wäre sie jetzt in Lebensgefahr. Dann müsste sie lebenslang unter Personenschutz gestellt werden. Also hier entzaubert sich eine ohnehin überschätzte Politikerin sehr, sehr rasant. Eine Kernschmelze findet da statt. E-Autos aus China seien unbeliebt, lese ich heute. Die Fahrzeuge sind günstig, stoßen hierzulande aber auf Skepsis, kann Ihnen aber sagen. Da wird noch einiges auf uns zurollen. Die chinesische Autoindustrie, ich habe es ja gesehen, das ist gewaltig, was die für Fortschritte machen. Und auch hier wieder, wenn sich natürlich die Deutschen selber in den Fuß schießen, muss man sich nicht wundern, wenn die anderen kommen. Maduro verlegt Weihnachten. Der venezolanische Diktator lässt die Vorweihnachtszeit per Dekret starten. Das erinnert mich an den Film von Woody Allen, Bananas, wo der Fidel Castro nachempfundene Diktator dieser Karibikinsel sagt, so, ab sofort müssen wir kontrollieren, ob die Leute jeden Tag ihre Unterwäsche wechseln. Deshalb gilt ab sofort der Befehl, die Unterwäsche ist außen zu tragen, damit wir sehen können, ob sie jeden Tag gewechselt wird. Das ist ja fast schon ein Komödienprogramm aus der Welt der Bananenrepubliken. Wobei, wenn ich das Wort Bananenrepublik sage, dann möchte ich hier auch durchaus selbstkritisch zu bedenken geben, dass leider auch unsere Länder immer öfter im Auge der Weltöffentlichkeit den Eindruck von Bananenrepubliken erwecken. Und dieser überhebliche Ton, der im Wort Bananenrepublik ja mitschwingt, wäre auch einmal zu hinterfragen. Bananenrepubliken haben immerhin Bananen, nichts gegen Bananen. Man kann sich dann manchmal fragen, was wir da auf die Waage werfen. Und mit unserer Demokratie ist es ja manchmal auch nicht sehr weit her, wenn ich sehe, dass sogar im Schweizer Parlament Volksentscheide nicht umgesetzt werden, Masseneinwanderung. Oder schauen Sie nach Frankreich, wie da Macron einfach nach Belieben mehr oder weniger ein Wahlresultat zurechtknetet. Am Schluss ist einer Premierminister, der zu den größten Wahlverlierern gehört hat. Das versteht niemand. Und in Deutschland haben Sie Thüringen, da ist man sich von Anfang an einig, Höcke, der auf keinen Fall. Als ob man das einfach so befehlen könnte. Russland oder Ukraine, die Türkei ist mit beiden befreundet. Ich wiederhole das gerne. Einer der interessantesten Politiker. Das heißt nicht, dass ich ihn zu einem Alleinherrscher in der Schweiz machen möchte. Aber einer der interessantesten Politiker ist zweifellos der türkische Präsident Erdogan. Scholz will Vertrauensfrage nicht stellen, selbstverständlich nicht. Der deutsche Kanzler klammert sich an die Macht und der Blick weiß, Trump-Initator soll Harris den Sieg bringen. Und Scholz, das ist doch bemerkenswert, will nun der deutsche Kanzler eine Ukraine-Konferenz mit russischer Beteiligung. Aha, als wir das hier noch ganz am Anfang des Einmarsches gefordert haben, hieß es gleich, jo, das sind die ganz schlimmen Russland-Versteher. Ja, vielleicht haben wir eben das Ganze doch ein bisschen besser verstanden als die Nicht-Versteher. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Hier noch einmal das Buch von Michael Wood über China. Für alle, die sich interessieren, großartig. Ganz herzlichen Dank übrigens auch für Ihre zahlreichen Anregungen, von denen ich noch nicht alle aufarbeiten und einarbeiten konnte in meine Sendung. Aber ich werde dies zweifellos tun und zu tun versuchen. Also, wir sehen uns gleich. Ich melde mich zurück.